So, Studio ist frisch durchgewischt, kann losgehen.
Hey, ihr Leichtmatrosen! Alle Mann an Bord!
Nachdem wir jetzt ja schon so lange nicht mehr aufgenommen haben, dachte ich mir, frisch durchwischen ist wichtig.
Ja, immer sauber.
Sauber im Studio sitzen.
Genau.
Ach, Thorsten, ja. Wie geht's dir?
Ja, so weit, so gut. Man kämpft sich durch, wie immer. Ich wäre mal wieder urlaubsreif, aber ich muss leider noch ein bisschen warten.
Erzähl mal, wie Sprünge ist denn schon was Konkretes geplant?
Ja, tatsächlich im Oktober, ach, das weißt du noch gar nicht, ja, im Oktober werde ich mit der MSC Preziosa von Hamburg nach Madeira fahren.
Oh, wie schön.
Tatsächlich ganz neu dazugekommen in meiner Timeline.
Da gibt es ja dann wieder was Schönes zu berichten.
Ja, immer.
Ach ja.
Ja, und also tatsächlich, wir hatten ja gesagt, wir wollen ja mal so ab und zu mal auch ein paar News einstreuen, nachdem der Robbie Williams jetzt die Mein Schiff Relax frisch getauft hat. Nein, er hat es ja nicht getauft, aber er hat halt sein Konzert da abgezogen. Das sah übrigens ziemlich cool aus. Hast du Videos gesehen, wie sie das gemacht haben?
Leider nein.
Mit den drei Schiffen um so eine Mole, also um so einen Teil vom Hafen, lagen dann die drei Schiffe und waren dann quasi Teil von der Kulisse von dem Konzert-Setup. Und die Gäste, die dann quasi ihren Balkon nicht gerade in diese Richtung hatten, die konnten dann unten rausgehen. War sehr interessant.
Ah, okay. Das habe ich mich nämlich gefragt. Müssen alle das Schiff verlassen? Oder hat man sozusagen vom Schiff aus dann sozusagen die beste Sicht? Scheinbar dann eine Mischung aus beidem.
Es war eine Mischung aus beidem, ja. Ja, und seither ist bei mein Schiff natürlich der Tagesablauf wieder etwas ruhiger geworden oder die News sind etwas ruhiger geworden. Was gibt's denn eigentlich Neues bei AIDA?
Da gab es die letzten Zeit zwei Themen, die, glaube ich, für so einen kleinen Aufreger gesorgt haben. Zum einen trifft das nicht die große Masse, aber manche dann vielleicht schon. Das Thema Bordguthaben durch Aktienbesitz. Also ich weiß nicht, ob es jeder weiß, ist es bei AIDA so oder generell bei den Reedereien aus dem Carnival-Konzern, dass man ein Bordguthaben in Abhängigkeit der Reiselänge bekommt. Wenn man mindestens 100 Carnival-Aktien besitzt, muss man vorher sozusagen sich mit einem Kontoauszug registrieren und dann gab es eben dieses Bordguthaben und das wurde jetzt ein bisschen angepasst. Das gab es nämlich früher egal für welchen Tarif und jetzt gibt es das nur noch für Premium-Buchungen. Und das hat schon zu einem kleinen Aufschrei in der Fangemeinde geführt. Ob das Problem jetzt wirklich so ein großes ist, ich meine, da kann man jetzt drüber streiten. Zum einen sind nur noch sehr wenige Reisen ja überhaupt im Vario-Tarif zu buchen, von daher, und das Bordguthaben war jetzt auch kein riesengroßer Betrag, also ich würde jetzt persönlich sagen, ist vermutlich für die meisten verschmerzbar. Einige wenige werden sicherlich natürlich ärgern, aber ich kann das aus einer AIDA-Sicht natürlich nachvollziehen, von daher fein. Ja, und das zweite Aufregerthema ist im weitesten Sinne das Thema Tischwein in Kombination mit Getränkepaket. Also bisher war es so, dass wenn einem der Tischwein nicht geschmeckt hat, dann konnte man eben, sofern man denn ein Getränkepaket hatte, sich im Restaurant auch ein Glas Wein der besseren Sorte eben bestellen. Und das geht eben nicht mehr, zumindest auf den meisten Schiffen. Und es ist nur noch eine Flasche Wein bestellbar, die aber wiederum eben nicht Teil des Getränkepakets ist, sondern dann wirklich voll bezahlt werden muss. Und das ist natürlich auch für viele ein Thema. Also das sind so die News bei AIDA. Also ja, für den einen oder anderen sicherlich schon Thema. Im Großen und Ganzen jetzt keine großen News. Ne? Also, aber gut,
ja, ich denke, der Aufschrei ist halt immer relativ groß, wenn irgendwelche Leistungen eingeschränkt oder gestrichen werden. Ne? Da sind die Leute immer ja gleich völlig aus dem Häuschen, wenn irgendwas schlechter wird, vermeintlich schlechter. Aber in dem Fall sind es tatsächlich Leistungen, die gekürzt werden, ja, muss man tatsächlich.
Ja, wobei bei dem Thema Wein, da kann man zwei Sichtweisen drauf haben. Man kann dann zum einen sagen, ja, die wollen ja nur mehr Umsatz machen, weil sie den Flaschenwein dann verkaufen. Wobei man aber auch, glaube ich, sagen muss, und das könnte auch ein Grund sein und dann könnte es auch vielleicht für den Rest der Gäste wieder besser werden. Also es ist gefühlt in der Wahrnehmung schon so, dass die Personalausstattung in den Restaurants teilweise nicht mehr denselben Stand hat wie früher in der Wahrnehmung. Das heißt, die Servicekräfte eh schon viel zu tun haben. Und wenn man dann für den Gast eben dann noch ein Gläschen Wein irgendwo herholen muss, fehlt die Person natürlich beim Abräumen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man sagt, okay, wir wollen eigentlich, dass die Servicekräfte lieber sich darum kümmern, dass die Plätze sauber sind und so weiter. Und wenn man deswegen diese Hürde mit der Flasche Wein eingeführt hat, könnte sich der Service für den Rest der Gäste eben gegebenenfalls schon verbessern. Aber am Ende weiß es nur AIDA, aber auch die Beweggründe waren vielleicht eine Mischung aus beidem. Und von daher, ja, schauen wir mal. So, ja. Und wo führt es uns eigentlich
hin? Ja, jetzt wolltest du sagen, ja genau, wir denn heute hin? Genau. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Nein, also wir hatten uns ja für heute vorgenommen, so eine kleine Nordland-Tour zu machen, ne, gemeinsam.
Ja, eigentlich unsere Top 10 Häfen, also du 5, ich 5. Die uns so im Nordland und so am besten gefallen, wo wir unsere schönsten Erfahrungen damit gemacht haben, haben wir uns so eine Top-Ten-Liste gegeben.
Genau, ja. Wobei ich gleich sagen muss, das ist mir echt schwer gefallen, also nicht welche zu finden, sondern mich auf nur 5 zu beschränken. Also das war schon hart, weil da gibt es so viele tolle Orte.
Natürlich.
Ich glaube, ich hätte alleine schon die Top-Ten füllen können. Wahrscheinlich ging es dir ähnlich, ja.
Ja, also man muss dann sagen, wir haben uns jetzt natürlich gerade vorhin im Vorgespräch ein bisschen abgesprochen und haben uns natürlich auch so abgesprochen, dass unsere eigenen Top 5 sich nicht doppeln, dass da keine Doppelnennungen dabei sind, ja. So haben wir dann eine Top 10, eine echte Top 10 von uns beiden quasi. Und die Idee ist natürlich, irgendwann stellen wir euch natürlich auch, oder unseren Krusis stellen wir dann natürlich auch mal die vor, die es jetzt eben nicht in die Liste geschafft haben, aber auch eben schön
sind. Ja, wir machen dann vielleicht noch so eine Art Bonusfolge oder so, wo dann die Orte, die man auf jeden Fall auch gesehen haben kann und darf, aber vielleicht nicht in den Top 10 sich wiedergefunden haben. So, Thorsten, was ist denn deine Top 5?
So, ja, meine Top 5, vielleicht kannst du sie erraten. Ach nein, du weißt ja, habe ich gerade vorhin schon gesagt. Meine Top 5 ist die regenreichste Stadt Europas, Bergen.
Oh, das hätte ich sogar gewusst mit dem Regen. Und ich muss auch gestehen, von 3 Besuchen bisher waren 2 mit Regen. Also die Quote ist sozusagen erfüllt.
Kommt vor, ja. So, warum Bergen? Warum finde ich Bergen so toll? Ganz einfach, Weltkulturerbe. Hier, wie heißt das? Dieses Brüggen, dieses
Altstadt,
diese historische Häuser. Altstadt, dieser wirklich ganz traditionell, diese alten Häuser, die einfach auch instand gehalten werden. Und wenn man da durchspaziert, da fühlt man sich in eine komplett andere Welt versetzt. Ja? Oder wenn man dann eben aus dem Hafen oder aus eben der Altstadt, die direkt da am Hafen liegt, weiterläuft, an den Hausberg hochfährt, den Flojen, dann hat man einfach eine wunderschöne Ausblick auf die ganze Stadt. Und ich finde es einfach super, da einfach spazieren zu gehen. Das ist auch eine Stadt, da ist alles fußläufig erreichbar, je nachdem, wo das Schiff natürlich liegt. Aber die kann man ganz toll zu Fuß erkunden und hat mich einfach überzeugt.
Nee, kann ich nur zustimmen. Also bei meinem ersten Besuch, der ist schon ein paar Tage her, der war 2005. Also doch ein paar Tage her. Da war ich, wo ich, der Fischmarkt, der war damals noch ein bisschen wirklich am Hafen entlang im Freien. Mittlerweile gibt es da ja auch so ein Gebäude dafür. Der war echt toll. Und ich kann dir nur zustimmen. Also die Stadt ist wirklich, auch wenn das Schiff ein bisschen weiter draußen liegt an dem äußeren Terminal, immer noch gut fußläufig zu erreichen. Und wer gerne wandert, kann auch, wenn er den Berg mit der Bergbahn hochgefahren ist, auch wunderbar wandern da oben. Also da ist für jeden auf jeden Fall was dabei. Das kann ich nur so bestätigen.
Ja,
so, genau. Dann
kommen wir zu dir, deine Nummer
5. Meine Nummer 5. Weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche. Man möge mir es nachsehen, wenn ich es nicht richtig ausspreche. Und zwar ist das der Ort Andalsnes. Ich hatte mir bei der Reise, also den habe ich für ungefähr genau einem Jahr besucht. Genau, es ist jetzt war im Mai letzten Jahres. Hatte mich vorher nicht wirklich so intensiv damit beschäftigt, entgegen meiner sonstigen Gepflogenheiten. Und wir hatten eine Fahrt mit der Seilbahn oben auf den Berg mit Blick auf den Romsdalsfjord gebucht. Und ich hatte irgendwie so in meiner Gedankenwelt, na gut, da fährt man mit der Seilbahn hoch, da gibt es eine Aussichtsplattform, man guckt sich ein bisschen um und dann fährt man wieder runter. Oben angekommen gab es auch eine Aussichtsplattform, aber, und das fand ich wirklich toll, wirklich auch Wanderwege und auch ein bisschen über Felsen klettern und so weiter. Und man konnte wirklich verdammt viel sehen. Also wirklich in alle Richtungen tolle Natur, tolle Landschaften. Man konnte da wirklich ein bisschen rumlaufen. Im Mai lag da oben sogar noch ein bisschen Schnee. Ein kleiner Mini-Gletscher nenne ich es jetzt mal. Also eine ganz, 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 ganz tolle Sicht und im Prinzip ein Paradies wirklich für Wanderer oder Naturliebhaber. Also wenn man da wirklich, auch jetzt, wenn man jetzt mit einem Wagen unterwegs ist, die Serpentinenstraße hochfährt und also wunder, wunder, wunderbar. Und einfach eine tolle, tolle Landschaft. Also wirklich, ich habe da so viele Fotos gemacht, wie glaube ich während dem Rest der Reise nicht. Und von daher, auch wenn der Ort an sich gar nicht spektakulär ist, da gibt es auch nicht viel zu sehen im Ort selbst, sehr überschaubar. Aber die Fahrt mit der Seilbahn hoch, die war wirklich also sensationell. Also nicht nur die Fahrt, sondern auch natürlich, was man da oben sehen konnte einfach. Aber setzt voraus, dass das Wetter natürlich gut ist. Bei schlechtem Wetter, ja, lohnt die Fahrt definitiv nicht. Von daher, ja.
Also ich kenne es gar nicht, von dem her super interessant. Ja, also sicher eine.
Also ich muss dir wirklich mal Bilder zeigen, das war wirklich sehr, 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 sehr schön. Also in Norwegen ist ja generell viel Natur und viel schöne, schöne Eindrücke, aber das fand ich schon, ja, es hat sogar ein Bild, so also was Privates, ein Bild, das ich da oben gemacht habe, hat es sogar als quasi Standbild auf meinen Fernseher, wenn er aus ist, geschafft, weil ich es so toll fand und ja, was soll ich sagen? War gut.
Ja, glaube ich.
Ja, glaub ich. Aber, so, jetzt deine Nummer 4, Thorsten.
Meine Nummer 4. Ja, gibt es eine tolle Geschichte zu. Und zwar, ich habe diese Stadt, die ich jetzt auf meiner Nummer 4 habe, mal mit Bergen verwechselt. Ja, wir wollten einen Laden suchen und haben total, sind dann da rumgelaufen, dachten, sag mal, das muss doch hier sein. Das Jahr vorher war es doch auch hier. Ja, nee, der Laden ist aber in Bergen. Und die Stadt, die wir da verwechselt haben, die hat ebenso auch eine wunderschöne Altstadt, aber man kann auch natürlich drumherum sehr viel Natur wie in Norwegen sowieso, kann man ja immer Natur wunderschön angucken. Da gibt es den Preikstollen oder Preikestollen.
Ja.
Weißt du, welche Stadt ich meine auf Nummer 4?
Ja, die hatte ich in meiner Liste auch drin und hat es nicht in die Top 5 geschafft, auch wenn sie super, super schön ist. Ja, aber dachte mir, nee, die anderen, ja.
Wir reden von Stavanger. Wir reden von Stavanger am Stavanger Fjord.
Ja. Ich muss gestehen, als ich ins erste Mal nach Stavanger gefahren bin, dachte mir, okay, irgendwie Ölstadt, Industriestadt, dachte mir, oh ja, erwarte ich mal nicht zu viel. Und dann gab es diese wunderschöne Ecke mit diesen weißen Häusern und so weiter. Ja, also genau. Und tolle Straßen.
Kleine Gässchen zum Entlanglaufen und so.
Genau. Ja, also richtig, richtig schön. Ja, also
genau so ist es.
Und man kann natürlich, wo du sagst, Natur mit den Ausflugsbooten, die da im Hafen liegen, in den Fjord reinfahren. Also
genau. So eine Speedboat, so eine Rippenbootfahrt empfehle ich sowieso jedem mal zu machen, weil das ist echt ein Erlebnis, mit so einem Schnellboot mal mit 50 oder 70 Sachen übers Wasser zu heizen. Sollte man wirklich gemacht haben. Aber da kommen wir später noch dazu. Da habe ich vielleicht später noch was bei einer anderen Nummer.
Ja. Nein, aber Stavanger ist wirklich, also das hatte ich massivst unterschätzt, ja. Wobei natürlich ist es dann schön, wenn das Schiff direkt im Hafen liegt. Jetzt lese ich immer wieder, es gibt halt manchmal auch Anläufe, wo man, glaube ich, sind 10, 15 Kilometer außerhalb liegt. Das ist natürlich dann ein bisschen doof. Aber wenn man direkt im Ort liegt, ist das natürlich wirklich vom Schiff runter und man ist direkt mittendrin.
Genau.
Und ja, wunderschön. Also definitiv.
Ja, gehen wir weiter. Deine Nummer 3. Deine Nummer 4, Moment.
Ja, vier. Auch ja, meine Nummer 4. Ist ein bisschen genau. So, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Kontrastprogramm zu Stavanger sagen soll.
Sind wir immer noch in Norwegen?
Wir sind in Norwegen, ja. Also ich meine, wir haben ja gerade vorher noch darüber diskutiert. Was ist denn eigentlich alles so Nordland? Ne? Für mich ist gefühlt Nordland Norwegen, ein Stückchen von Dänemark und ich hätte England schon noch nicht mehr so bei Norwegen gesehen, aber ja, ich weiß, dass man die Routen nach Nordland sortiert, kommen auch Fahrten mit England und teilweise auch Ostsee. Aber mein Schwerpunkt ist definitiv ein bisschen die Norwegen-Ecke.
Es sind allerdings auch die schöneren Häfen, muss man auch so sagen, zum Teil. Wenn ich meine Liste anschaue, ich habe auch dreimal Norwegen drin, obwohl ich auch eine England-Tour gemacht hatte, habe ich keinen englischen Hafen mit drin oder einen schottischen. Und die Ostsee, muss ich zugeben, da habe ich noch eine kleine Dagewesenseinslücke.
Ja, also ohne abzuschweifen, aber Ostsee ist definitiv auch noch so ein schwarzer Fleck, weil eine Reise, die wir damals gebucht hatten, Corona-bedingt abgesagt worden ist. Ja. Von daher, ja, die wäre noch mit St. Petersburg gewesen. Ja, da waren wir zu spät. Das wird es vermutlich so bald erstmal nicht mehr geben. Aber
jetzt habe ich abgelenkt. Deine Nummer 4.
Meine Nummer 4. Das ist Oslo, die, ich nenne es mal, moderne Metropole mit einer nordischen Seele.
Unterschreibe ich.
Es ist schon ja Großstadt und trotzdem ist es aber keine riesige Großstadt, sondern es ist immer noch was mit Herz und Charme und auch so ein bisschen, allein schon die Einfahrt fand ich toll, ne? Also du hast dann so die Häuser links und rechts am Fjord und viel Natur auch und trotzdem eben dann, wenn du quasi am Ende des Fjordes bist, ja halt dann eben diese Großstadt in Anführungszeichen, die eben kulturell was bietet. Ne? Wir haben das Munch-Museum, es gibt das Opernhaus, das natürlich legendär ist, dass man auch zu Fuß besteigen kann. Was wir nicht gemacht haben, was aber auch toll sein soll, eben die Skisprungschanze, wo man glaube ich auch
schon zweimal gesehen.
Zipline-mäßig runterfahren kann. Ich würde mir wahrscheinlich nicht trauen, aber soll spektakulär sein. Mhm. Ich glaube, wir haben in irgendeiner Folge auch ja schon mal bei Oslo gesprochen. Du hattest damals den Vigeland-Park.
Vigeland-Park, ja genau.
Den ich nicht gesehen habe damals, aber der eben auch viel Kultur, viel Skulpturen und so weiter. Also
absolut sehenswert und muss man mit Natur machen. Also muss man sich auch erklären lassen.
Ja, definitiv. Also Oslo eben eine Großstadt, die trotzdem nicht laut oder hektisch ist, sondern entspannt und offen und sehr harmonisch und auch eben, je nachdem, wo man jetzt genau liegt im Schiff, sehr gut zu Fuß zu erkunden. Also wirklich, definitiv für mich eine schöne Empfehlung. Und wenn wir beim Thema Empfehlung sind, also wenn man die Zeit hat, wir hatten damals einen Overnight in Oslo, das heißt 2 Tage schön in Ruhe, dann kann man auch mal wirklich ins Munch-Museum reingehen und danach eben wirklich auf die Dachterrasse der Oper. Und wenn man ganz viel Zeit hat, kann man auf so eine, ich weiß gar nicht, nennt man es Saunaschiff, also im Hafen gibt es so Saunen, die auf so Pontons sind. Ganz grandios, ja. Also richtig gut.
Also ich habe schon eine Hafenrundfahrt gemacht. Also schon sehr, sehr großläufig im Oslofjord kann man ja da eine kleine Rundfahrt machen auf so einem Holzboot oder wie auch immer. Und steigt man dann zum Beispiel am Fram-Museum dann aus. Und das ist mega super. Und dann kommst du auch an den Booten vorbei und an der Oper und so weiter. Ist traumhaft.
Toll.
Wirklich super.
Definitiv. So.
Unterschreibe ich voll. Also hätte ich jetzt haben wir wieder geplanscht.
Okay. Hätte ich es nicht genommen, hättest du es noch reinhalten müssen.
Das war der dann aus dem Saunahaus direkt in den Fjord gesprungen ist.
Ja.
Genau.
Deine Nummer 3.
Ja, jetzt wirst du dich wundern. Tatsächlich gehen wir mal jetzt weg aus Norwegen. Okay. Wir kommen nach Hamburg. Hamburg, meine Perle. Ich liebe diese Stadt inzwischen. Ne? Also ich war jetzt schon ein paar Mal da. Ich glaube, 40 Jahre meines Lebens war ich nicht in Hamburg, habe die Stadt nur einmal auf der Brücke überfahren oder an der Autobahn vorbeigefahren. Aber tatsächlich, seit ich Hamburg zum ersten Mal erlebt habe, finde ich diese Stadt eigentlich wirklich toll. Und auch da kann man natürlich viel erleben. So viel jetzt über die Ausflugsziele und so von brauchen wir ja gar nicht erzählen, aber ja.
Also auch das kann ich definitiv nur unterschreiben. Und auch wenn ich es jetzt vermutlich nicht als Hafen einer Nordland-Tour genommen hätte, ist es natürlich schon richtig, weil die viele Touren beginnen ja natürlich in Hamburg.
Natürlich ist AIDA eigentlich der Stadthafen, ja, ist ja klar,
logisch. Ja, aber ich sag mal, wenn man wirklich eine Reise ab Hamburg macht, ist es vielleicht wirklich eine Empfehlung, einen Tag vorher anzureisen.
Oder zwei.
Oder auch zwei. Oder noch einen Tag hinten dran zu hängen, je nachdem, wie es besser passt. Denn ja,
definitiv.
Ich gebe dir recht. Also ich weiß gar nicht, wann immer ich das erste Mal in Hamburg war. Also da sind wir Anfang der 2000er und ich habe mich wirklich auch schon sofort in die Stadt verliebt, weil sie wirklich eine tolle Großstadt ist innerhalb von Deutschland und wirklich auch viel bietet. Ne? Ich meine, sei es jetzt Musical-Besuch, Miniatur-Wunderland, was man mit Kindern toll machen kann.
Hamburg Dungeon, genau. Man kann eine Barkassenfahrt machen durch den Hafen. Wirklich sehr, sehr, also wirklich alles, was man sich wünschen kann. Ne?
Super
Essen.
Ja, ja, also von daher
viele Möglichkeiten.
Genau. Wer ab Hamburg fährt, ich meine nicht nur, um sozusagen sich ein bisschen stressfreier in den Urlaub zu begeben, weil wenn man mit dem Zug morgens anreist oder mit dem Auto, ist ja immer manchmal so ein bisschen, ne, Elbtunnel kann, je nachdem, von wo man kommt, ein Problem sein. Und also ein Tag oder vielleicht sogar zwei vorher anzureisen, ist perfekt. Und wenn man dann noch sozusagen, ich gilt jetzt für die AIDA-Fahrer, ein Hotel irgendwie in der Nähe am Hauptbahnhof, kann man schön ja auch morgens seinen Koffer gleich da abgeben. Also besser geht's eigentlich nicht.
Achso, hast du gewusst, apropos Hamburg, MSC baut ein Cruise-Terminal am Hamburger Hafen?
Das ist mir jetzt in der Tat neu.
Habe ich letztens die Bestätigung irgendwo gelesen.
Und tatsächlich. Und wo soll, weiß man, wo das hinkommen soll?
Habe ich jetzt nicht gelesen, aber ich habe die Bestätigung, dass das MSC dann ein Cruise-Terminal bauen will.
Jetzt habe ich den MSC.
Ich müsste die Quelle raussuchen, aber. Die
Reisen nicht so auf dem Schirm, aber haben die so viele Abfahrten ab Hamburg?
Mhm. Mhm. Oh ja. Ja, ja. Also tatsächlich, MSC versucht ja immer ein Schiff in Hamburg zu haben, permanent. Das können auch durchaus zwei werden. Und jetzt ist natürlich so, da der Hamburger Hafen-Deal, der sollte ja mal nach China verkauft werden. Oder ja,
gut, MSC hat jetzt als Mitteilhaber des Hafens sozusagen. Ne?
MSC ist inzwischen Teilhaber, ein großer Teilhaber vom Hamburger Hafen.
Also nicht die Kreuzfahrtsparte, sondern der Mutterkonzern mit seinen Frachtschiffen natürlich.
Ja. Genau. Und also tatsächlich ist aber da auch die Planung, Hamburg als so Nord-Standbein für MSC zu etablieren.
Auch da haben wir schon mal in einer der älteren Folgen drüber gesprochen, dass natürlich MSC schon versucht, glaube ich, AIDA in vielerlei Hinsicht Konkurrenz zu machen. Also was jetzt auch Preise und vielleicht die Routen angeht, da erkennt man schon viele Gemeinsamkeiten. Auch wenn natürlich, und auch das haben wir schon mehrfach angesprochen, Konzept und vielleicht Gäste sich schon ein wenig unterscheiden. Aber das heißt ja nicht, dass man sich sozusagen da nicht trotzdem auch mal so ein bisschen in fremden Gewässern, oder fremd sind sie ja nicht, aber fischen will möglicherweise.
Ja,
richtig. Ja, also Hamburg, definitiv guter Punkt. Dann. Außer du wolltest noch was sagen zu Hamburg, dann war der
nein,
Sprung ins Wasser zu früh.
Genau, nee, alles gut. Deine Nummer drei, bleib mal in Norwegen, oder?
Ja, wir bleiben natürlich in Norwegen und zwar geht es in den kleinen Ort Flam. Das kleine Dorf mit der großen Aussicht, würde ich jetzt mal sagen, denn der Ort selber ist wirklich winzig. Also da ist nicht viel, aber eingebettet wirklich in so eine schöne Fjordlandschaft. Also ich meine, wir haben das Thema Natur jetzt schon eigentlich bei jedem Ort irgendwie erwähnt, aber das ist halt Norwegen. Ne? Also Naturliebhaber kommen da wirklich auf ihre Kosten. Und natürlich der Ort selber, da gibt's jetzt von der Natur drumherum jetzt nicht viel zu sehen. Es gibt einen riesen Souvenirbereich und so eine Art Foodtruck-Ecke direkt am Schiff. Aber nein, das Highlight ist natürlich die Flambahn, eine der steilsten Eisenbahnstrecken der Welt. Und man fährt eben mit der Bahn auf das Hochplateau von Myrdal und sieht unterwegs einfach so viel tolle Dinge, also Wasserfälle, Berge, also wirklich wunderbar. Und ich kann nur empfehlen, also die Fahrt führt quasi eigentlich ins Nichts. Ne? Man muss sich dessen bewusst sein, man fährt sozusagen auf das Plateau, um dann da oben 20 Minuten zu warten, um den nächsten Zug wieder zurückzunehmen. Also die Fahrt an sich ist das Ziel. Und kann da nur den Tipp geben, wer also vom Hafen losfährt, setzt euch unbedingt auf die rechte Seite im Zug, in Fahrtrichtung gesehen, auch wenn die Dame am Fahrkartenschalter was anderes sagt. Denn die Highlights sind zumindest auf der Fahrt aufs Plateau definitiv eher auf der rechten Seite zu sehen. Von daher das definitiv mein Tipp. Und wer sozusagen nicht nur mit der Bahn unterwegs sein will, sondern auch vielleicht vom Wasser. Ich meine, du hast es gesagt, man kann auch für Booten auch auf dem Fjord unterwegs sein. Das geht natürlich auch in Flamen, wo man den Auerlandsfjord oder den, jetzt wieder die Frage der Aussprache, Nareufjord per Boot erkunden kann. Und gerade der letztere gehört eben auch zum UNESCO-Welterbe. Also Natur, Natur, Natur vom allerfeinsten. Definitiv für mich ein schöner Stopp. Und wenn ich Gäste habe, die so ein bisschen Empfehlungen haben wollen, ich versuche schon immer auch eine Route zu empfehlen, wo Flamen mit dabei ist, weil ich finde das schon extrem gut.
Also ich war tatsächlich noch nie da, hat bisher immer nur Routen gehabt, wo Flamen nicht dabei war. Werde ich auf jeden Fall auf meine Liste nehmen.
Solltest du tun. Sollte
mich nochmal nach Norwegen ziehen. Ja.
Ich dachte am Anfang auch, Norwegen, ja gut, das macht man ein, vielleicht zweimal, dann hat man ja alles gesehen. Und wenn man jetzt, sage ich mal, die typischen Häfen auf dem Schirm hat, dann stimmt das ja auch. Ne? Also, aber es gibt so viele kleine Häfen noch, die manchmal wirklich so ein bisschen unterschätzt werden. Also nach Norwegen kann man schon ein paar Mal öfter fahren. Das geht schon.
Das auf jeden Fall, ja.
Gut, dann, ich habe zu Flamen nichts mehr zu sagen. Flam, dann deine Nummer 2.
Ja, jetzt wird es dann langsam spannend. Meine Nummer 2, ja, definitiv meiner Meinung nach die schönste Hafeneinfahrt der Welt. Das ist auch der Grund, warum es auf Nummer 2 ist.
Das wollen aber viele für sich beanspruchen, diesen Punkt.
Aber da ist es tatsächlich die schönste Hafeneinfahrt der Welt. Es ist Stockholm. Ja, wenn man mal mit dem Schiff nach Stockholm fährt, durch die Schärengärten, quasi so Inselketten, die immer dichter werden, mit kleinen Schwedenhäuschen direkt am Land, die dann Blick auf den, es ist ja eigentlich fast ein Fjord, ja. Oder gefühlt ist es die gleiche Enge, nur nicht eben die Höhe von den Bergen. Es ist einfach traumhaft, da durch diese Landschaft zu fahren, durch diese Inseln. Dann kommt man am Astridlin an einer Villa, am realen Vorbild der Villa Kunterbund von Astrid Lindgren vorbei, ja, und er kriegt dann erzählt, ja, die Astrid Lindgren hat nämlich genau auf der anderen Seite gewohnt und hat immer Blick auf dieses Haus gehabt und da kam mir die Idee für Pippi Langstrumpf, ja. Traumhaft.
Das wusste ich noch nicht.
Und die Hafeneinfahrt nach Stockholm dauert ja auch ein paar, ich glaube so 2 Stunden ist man unterwegs oder sowas. Ja.
Für die, die nicht ganz so früh aufstehen wollen, im Zweifelsfall dann die Ausfahrt mitnehmen.
Ja, hat natürlich immer so ein bisschen ein Risiko mit dabei, weil ab einer gewissen Windstärke dürfen die Schiffe gar nicht mehr erst reinfahren, beziehungsweise auch nicht rausfahren, wenn sie dann mal drinnen sind, weil natürlich zum Teil es wirklich sehr, sehr eng ist. Ja. Wir hatten das Glück, während Corona auf einer der blauen Reisen von Mein Schiff nach Stockholm reinzufahren. Wir haben nur ganz kurz angelegt, es durfte niemand von Bord während Corona, aber wir hatten einen kurzen technischen Stopp mit Leinen an Land. Und wir hatten dann das Glück, während der Einfahrt nach Stockholm durch die Gärten einen Slot im Spa-Bereich zu haben. Und die Mein Schiff hat ja ihre Sauna direkt mit Blick nach vorne raus. Oh. Und damals war einfach so, der ganze komplette Saunabereich, da durften maximal 15 Leute rein. Und es hat sich dann auch so verteilt, dass wir zu zweit allein in dieser riesen 100-Mann-Sauna saßen, Blick nach vorne, schön durch diese Schärengärten, es war einfach traumhaft. Ja. Also werde ich nicht vergessen. Stockholm selbst als Stadt ist nochmal einen komplett eigenen Podcast wert, weil es auch eine traumhafte Stadt, so ähnlich wie Oslo auch. Mit allem drum und dran, ja. Ebenfalls Königspalast und alles, was es in Stockholm so gibt, ja.
Ja, also wo du gerade Corona und Stockholm ansprichst, also auch meine Reise, bisher einzige nach Stockholm, war auch während der Corona-Zeit. Jetzt war es aber zumindest bei uns, ich glaube, sie hießen bei Ida Ahoy-Touren, wir durften zumindest an Land, wenn auch nur mit geführten Touren, und auch man musste in der Gruppe bleiben, durfte sich nicht entfernen, was natürlich schade war, weil wir natürlich 2 Tage in Stockholm hatten, auch wieder ein Overnight, und man halt außer diesem Stadtrundgang dann nicht viel anderes ansehen konnte. Aber das, was man während diesem kurzen Rundgang, es waren glaube ich 2-3 Stunden oder so, schon sehen konnte, das hat auf jeden Fall Lust gemacht auf mehr und auf Wiederkommen. Hat sich bisher noch nicht ergeben, aber ist definitiv auch noch auf meiner Liste, Stockholm nochmal ein bisschen intensiver anzugucken, ein bisschen genauer und ein bisschen mehr wirken definitiv zu lassen. Definitiv, ja. Definitiv. Also kann ich denen auch nur zustimmen, landschaftlich auch da super. Definitiv.
Ja, also wie gesagt, bei mir allein die Einfahrt hier nach Stockholm rein ist so sensationell. Und ich glaube, ich habe noch keine schönere Hafeneinfahrt, die mir jetzt einfallen würde, spontan.
Also für Nordeuropa würde ich dir zustimmen. Was ich so höre, jetzt im Mittelmeerraum soll Menorca und Malta sollen aber auch ganz toll. Ganz anders sicherlich, weil, ne, aber eben trotzdem auch ähnlich schön. Aber ich bin sicher, wir machen auch mal eine Folge mit unseren Top 10 fürs Top 10 Mittelmeer. Das klingt definitiv nach einem guten Plan. Ja. Und dann finden auch die vielleicht noch ihre Beachtung. Ja, meine Nummer 2. Ja, jetzt wir kommen wieder langsam Richtung Nummer 1. Also, meine Nummer 2 nennt sich die alte Hauptstadt mit junger Seele. Und zwar...
Oslo hatten wir schon, muss Kopenhagen sein.
Nein, es ist Trondheim. Trondheim ist eine Stadt mit wirklich historischen Wurzeln. Es ist die einstige Hauptstadt oder die erste Hauptstadt Norwegens. Und warum junge Seele? Es ist auch so eine Studentenstadt, ne? Also es ist wirklich viele junge Leute, viele Straßencafés auch. Jetzt muss ich dazu sagen, wir hatten das Glück, Trondheim im Mai bei 23 Grad und Sonnenschein erleben zu dürfen. Das ist in Norwegen natürlich schon eher eine Seltenheit, hat aber der Stadt auf jeden Fall natürlich viel Gutes getan, weil bei Sonnenschein macht so ein Stadtrundgang einfach viel, viel, viel mehr Spaß. Und es gibt den großen, mächtigen Nidaros-Dom, ein wichtiges gotisches Bauwerk im Land. Es gibt wirklich die Studentenszene, die eben auch zu einer großen gastronomischen Vielfalt führt und ganz, ganz toll ist wieder die Thema Aussprache. Norwegisch wird nicht meine Sprache. Das Backlandet-Viertel ist sozusagen die Altstadt, auch viele alte Holzhäuser so ein bisschen am Fluss entlang. Ganz viel Charme, ganz toll. Aber ja, ich gebe zu, bei Sonnenschein macht es mehr Spaß als vielleicht bei Regen. Man kann es aber nicht beeinflussen und auch bei Regen kann man sicherlich auch Trondheim was abgewinnen. Und meine Empfehlung, definitiv den Dom anzuschauen und danach eben über die Altstadtbrücke Gamle Bybro ins eben Backlandet-Viertel mit den vielen bunten kleinen Häusern und einen Kaffee trinken und am Fluss ein bisschen langspazieren. Und ganz, ganz wichtig, auch Trondheim ist vom Hafen aus super gut zu Fuß zu erkunden. Also man braucht keinen Shuttle, man braucht irgendwie keinen Bus, sondern man kann wirklich ganz gemütlich reinlaufen. Und das finde ich bei Häfen eigentlich immer wichtig oder schön, dass man nicht erst großen Transfer braucht, sondern einfach vom Schiff runter und ist eigentlich direkt mitten im Geschehen. Und das ist in Trondheim definitiv der Fall.
Ja, muss ich dir jetzt glauben, war ich tatsächlich selber noch gar nicht.
Solltest du es in der To-Do-Liste, nicht umsonst ist es meine Nummer 2.
Ja, tatsächlich auch eine Trondheim ist ja sehr oft auch bei den Nordkap-Reisen mit dabei.
Ja.
Und da, das steht natürlich auch auf
du weißt natürlich Liste. Trotzdem, es ist schon ziemlich weit
noch sehr im Norden. Sehr weit.
Aber ja, da genau, ist noch ein Stück Luft bis ganz nach oben, ja. Also
genau, da fehlt noch ein bisschen was. Aber meistens ist es auf den Nordkap-Reisen so die letzte, bevor es dann ganz hoch geht.
Genau, ja. Aber es ist schon weit oben, aber da ist noch bis zum Nordkap, da geht noch was. Genau. Ja, so viel zu Trondheim. Und jetzt kommen wir zu deiner Nummer 1.
Meiner Nummer 1, ja, ich bleibe jetzt, also ich gehe jetzt wieder zurück aus den anderen Teilen Europas. Ich gehe jetzt auch wieder nach Norwegen. Und wie könnte es anders sein? Es muss der Geiranger Fjord sein. Ja. Der Geiranger selbst, also Ort Geiranger selber, ist natürlich nicht so sensationell. Das ist ein paar Bütchen, ein paar Ausflugsboote, ein Hotel, ein Campingplatz. Ja, viel mehr ist es nicht, aber die Kulisse ja, ist Weltklasse. Also das ist einfach einzigartig, sensationell. Und solange man noch mit einem Schiff reinfahren kann, sollte man das mal gemacht haben. Weil das ist wirklich sowas Besonderes. Wir haben ja auch in einem anderen Podcast schon drüber gesprochen, wie es ist, nach Geiranger reinzufahren. Die Hafen ein, also die Fjord-Einfahrt, wenn dann rechts und links die Berge hochgehen und das Schiff plötzlich immer kleiner wirkt, ja.
Ja, wobei ich mich, also ich stimme dir erstmal grundsätzlich zu und habe das beim ersten Mal auch exakt so erlebt und habe mich dann aber irgendwann gefragt, als ich noch mehr gesehen habe, was macht ihn denn im Vergleich zu anderen Fjorden so besonders? Also warum ist denn wirklich jetzt der Geiranger der Fjord? Und ich meine, du hast es eben schon angedeutet, ne? Da gehen die Felswände halt wirklich sehr, sehr steil hoch. Und man hat schon das Gefühl, dass eigentlich links und rechts vom Schiff nicht mehr viel Platz ist, obwohl natürlich genug Platz ist, also um da gut durchzufahren.
Hast du tatsächlich, es kommt natürlich auch sehr aufs Wetter und auf die Jahreszeit an, wann man den Geiranger bereist. Hast du die Wasserfälle so in voller Pracht gesehen oder war es eher im Sommer, wenn nicht so viel Wasser drinne war? Also waren es 7 Schwestern oder haben da welche gefehlt?
Nee, es waren fast 7. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, im Mai letzten Jahres war ich das letzte Mal auf der Norwegen-Tour. Da waren es schon fast 7. Da hatte die Schneeschmelze noch nicht so richtig eingesetzt. Also da wäre noch Potenzial drin gewesen. Also ich habe ihn bei strahlendem Sonnenschein gesehen. Ich habe ihn aber auch schon bei mystischem Nebel gesehen. Und beides hatte seinen Charme. Also man muss sagen, es ist sowohl bei tollem Wetter als auch bei so ein bisschen diesigem Grauen, das hatte auch was Besonderes. Ne? Also mit der richtigen Untermalung, Musik, und das hat AIDA toll gemacht damals mit einem Lektor, der so ein bisschen den mystischen Hintergrund erzählt hat. Also das war schon toll. Ja.
Genau, also ich muss für mich sagen, es war schon sehr, sehr cool, morgens auch aufzustehen um 5, um die Einfahrt dann mitzukriegen. Dann gibt's an Deck frischen, heißen Kaba, frischen, heißen Kakao oder Kaffee, wer möchte. Und da werden einem Decken gereicht, dass man das miterleben kann. Dann geht die Sonne auf im Hintergrund und taucht das ganze Berg massiv in purpurrot und in orangene Farben. Es ist einfach atemberaubend.
Und das habe ich so nicht erlebt, weil im Mai ist sozusagen, ist ja nie wirklich richtig dunkel. Das heißt, nachts um 1, 2 wird es ein bisschen dämmerig und dann ist um 3 schon wieder Tag hell. Deswegen so richtig Sonnenuntergang, Aufgang gibt es nicht. Aber ja, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Und ich habe es, glaube ich, auch in dem Bericht von meiner Reise erzählt, was natürlich für mich ein Highlight war. Es wird bei vielen AIDA-Reisen versucht, es wird nicht immer gemacht, ich weiß nicht, wie es bei meinem Schiff und so weiter ist, dass wir uns wirklich vor den 7 Schwestern gedreht haben, einmal um 360 Grad. Also wirklich das Schiff.
Habe ich mir erklären lassen.
Und
haben gedreht. Wir auch schon. Pass auf, tatsächlich ist es so, dass ich habe mir das erklären lassen an Bord in der nautischen Fragestunde. Es kommt auf den Lotsen drauf an.
Wie der Lust hat, aber sagt, ja, komm, machen wir.
Weil im Fjord hat der Lotse das Sagen, der Captain darf nur darum bitten, ob es möglich ist. Und es gibt Lotsen, die machen es, und es gibt Lotsen, die machen es nicht.
Ja, also im Prinzip ist es natürlich kein Problem, der Fjord ist breit genug, auch wenn man, also ich stand am Heck und hatte schon das Gefühl, ich könnte jetzt den Wasserfall greifen, aber da war noch genug Platz hinten und vorne und es gibt ja auch ansonsten wenig Schiffsverkehr, es gibt eine Fähre, die 1, 2, 3 Mal am Tag vielleicht da lang fährt, aber es ist natürlich eigentlich kein Problem, ne? Und
es kommt tatsächlich auf den Lotsen drauf an, der dann sein Go gibt oder sagt, nö, das machen wir heute nicht. Von dem her, kleines Glücksspiel, ob man das hat oder nicht. Was ich empfehlen kann, wir haben das jetzt schon 2-mal gemacht, es gibt bei Mein Schiff den Ausflug, weil meistens gibt ja diesen 20 Kilometer entfernten Hafen oder Anleger Hellesylt, wo auch viele, die gar nicht dann in den Geiranger reinfahren, die fahren dann wenigstens nach Hellesylt, machen die Ausflüge dann mit dem Bus nach Geiranger rüber. Und Mein Schiff bietet eigentlich immer den Ausflug an mit dem Boot, dem Schiff hinterher. Ja, das heißt, man steigt dann auf diese RIP-Schnellboote mit so irgendwas zwischen 600 und 1000 PS haben die. Da gehen dann 20 Leute drauf. Kriegt man erst noch so ein Overall und eine Schwimmweste und eine Schutzbrille. Und dann fahren die mit den Booten wirklich voraus oder auch hinterher oder umrunden das Schiff 3-4 Mal und die fahren 2 Meter an den Wasserfall dran. Da bist du dann wirklich da dran. Also
das ist natürlich sensationell und so einen Ausflug habe ich bei AIDA jetzt noch nicht gesehen, aber bei der besagten Reise, die ich eben erwähnt habe, hat das Kamerateam an Bord sich genau nämlich sowas genommen, so ein Schlauchboot, ich nenne es mal Schlauchboot, RIP, wir wissen, was ich meine, und ist quasi auch dem Schiff hinterher, mal voraus, mal nebendran und hat wirklich sensationelles Videomaterial da gemacht. Also das war dann hinterher Teil des Reisefilms, den man dann käuflich erwerben konnte. Aber die Kombination aus dem echt perfekten Wetter, also wirklich super strahlenblauer Himmel und den tollen Bildern, ich glaube, 3 Tage später war dann dieser Clip auch offiziell auf der AIDA-Seite oder auf YouTube zu sehen, weil es wirklich auch einfach sensationelle Bilder waren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man ist selbst in diesem Schlauchboot, stelle ich mir super vor. Also das,
absolut, kann ich nur, die sind nicht billig, die Ausflüge, tatsächlich so.
Begrenzte Kapazität.
Diese gute Stunde, die man da dann unterwegs ist, was kostet die? Ich glaube, 150 Euro pro Nase.
Ist nicht, wie sage ich immer so schön? Ja? Es ist Urlaub, ne?
Aber es ist sein Geld wert. Also es ist wirklich jeden Cent wert, den man da mitmacht. Und es ist wirklich was Besonderes. Und vor allem, wenn man da mal in so einem Schlauchboot sitzt, ja, und der schiebt den Powerregler, den Gashebel nach vorn und wait for it. Ja, und dann drückt es einen in den Sitz. Das ist sensationell. Also vom Ding, die fahren ja fast 100 km/h, die Dinger, ja.
Das ist schon
wirklich krass.
Ist das Wasser auch bretthart, ne? Dann, wenn das Boot aufschlägt, dann immer wieder so.
Das ist richtig krass, ja. Und also wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Und Geiranger selbst, wenn man da jetzt nochmal den Kreis zu schließen, da kann man natürlich auch wunderbar wandern. Man kann mit dem Bus nach oben fahren und dann den Wasserfall entlang nach unten, was im Sommer auch super, super schön ist, wenn es schönes Wetter hat. Den Wasserfall entlang, es ist traumhafter Ausblick von
anderen. Was man natürlich auch machen kann, ist mit einem Ausflug auf den Dalsneberhof, den Berg hoch, dann quasi nochmal den höheren Blick zu haben. Und natürlich hilft auch da gutes Wetter.
Das hilft immer, aber das ist natürlich in Norwegen nicht immer gegeben.
Nein, aber es ist auch faszinierend. Also ich erinnere mich eben, als ich vor 20 Jahren eben genau diesen Ausflug gemacht habe, da war da oben auf dem Berg ja auch ein bisschen Felsplateau, ein bisschen Geröll, man konnte da so rumlaufen. Und jetzt 20 Jahre später war halt wirklich so eine richtige Aussichtsplattform, also wirklich modern mit Geländer, allem drum und dran. Und der Blick war weiterhin sensationell, aber dieses Mal gefühlt sicherer, weil man wirklich dann mit Geländer am Abgrund stehen konnte. Und vor 20 Jahren war es halt wirklich am Abgrund ohne Geländer. Definitiv aber ein toller Ausflug. Was ich gesehen habe, nicht selbst gemacht habe, weil es zu dritt nicht ging, ich mir es aber wirklich toll vorstelle, man kann dort sich auch in Geiranger so ein Renault Twizy, das ist dieser Zweisitzer, wo man hintereinander sitzt, so ein bisschen, ich nenne es mal Go-Kart-Feeling möglicherweise die oder Quad-Feeling, whatever, Bubble Cars, echt. Und dann einfach auf eigene Faust da so ein bisschen rumfahren kann. Ich glaube, das ist auch toll, weil man wirklich da gibt es ja keine Fenster links und rechts, ne? Man ist sozusagen auch nah an der Natur. Und das stelle ich mir auch gut vor. Ist definitiv, wenn ich dann nochmal in die Ecke komme, ein Plan.
Ja.
Also,
daher, so,
Trommelwirbel. Nummer 1. Ja, Trommelwirbel, ja.
Ich mach keinen.
Ja, eine Trommel. Erstmal den Sprung ins Wasser. Jetzt muss ich was gestehen. Ich nenne es gleich meine Nummer 1, wobei ich mir echt schwer tat, bei meinen Orten wirklich eine Reihenfolge reinzukriegen. Ich habe mich jetzt dazu gezwungen, eine Reihenfolge reinzumachen, aber im Prinzip hätte auch jeder der anderen Orte die Nummer 1 sein können. Von daher ist jetzt der Ort Ålesund, die Stadt im Jugendstilkleid, zwar die offizielle Nummer 1, aber eigentlich hätten sie es alle verdient, die Nummer 1 zu werden. Warum Ålesund? Also zum einen ist die Stadt so herrlich anders als der Rest. Mhm. Also
ja.
Sie ist nicht vergleichbar mit Bergen und auch eben in anderen Orten. Also es ist einfach diese besondere Architektur. Ne? Es gab also Anfang des 20. Jahrhunderts einen Stadtbrand und man hat eben die Stadt fast komplett danach wieder aufgebaut und hat sich für den Jugendstil als vorherrschenden Stil oder Baustil entschieden.
Jetzt muss ich allerdings kurz zwischen reingrätschen, ja. Und ich will dich nicht auf ein Konzept bringen, aber ich frage mich gerade, welche norwegische Stadt mal noch nicht komplett niedergebrannt ist.
Ja, okay.
Weil Bergen hatte das ja auch schon mehrfach und soweit ich weiß, Oslo auch. Und
dann hat man sich aber zumindest da konsequent entschieden, es in einer Stilrichtung wieder aufzubauen, die halt dann dem Ganzen schon so einen Gesamteindruck verpasst. Ne? Also ich meine, Oslo oder Bergen ist halt, es ist schon einfach eine Stadt, eine gewachsene Stadt, ne? Und ich meine, das ist alles und auch, aber du merkst halt schon, es ist anders als die anderen norwegischen Städte. Und im Ergebnis ist es halt dann wirklich so eine verspielte, märchenhafte Stadt, die sich eben wirklich komplett unterscheidet. Aber eine Gemeinsamkeit gibt's dann doch. Auch in Ålesund gibt's natürlich einen Aussichtspunkt mit einem atemberaubenden Blick über die ganze Stadt, nämlich den Axla. Und wer will, kann dann eben nach dem Anlegen mal eben 418 Stufen zum Aussichtspunkt hochlaufen und dann vollkommen erschöpft sich diesen Natureindruck hingeben und sagen, das war's wert.
Ja. Also ich war auch schon in Ålesund, tatsächlich, ich unterschreibe dir das, wunderschöne Stadt.
Also auch da kommt man gut zu Fuß rein, ne? Also das ist alles.
Ich kenne sie vor allem vom Wasser aus. Ich kenne sie vom Wasser aus, da ich damals eine Kajaktour mit meinen Kindern gemacht habe. Wir sind tatsächlich in Ålesund einmal hier, man kann einmal komplett drumrum paddeln. Quasi.
Ja, also ich habe es jetzt eben gar nicht erwähnt. Die Stadt liegt eben auf mehrere Inseln verteilt. Ne? Das ist sozusagen so ein bisschen mit Wasser umgeben.
Genau, und wir haben da eine ziemlich lange, ich glaube es waren 3 oder 4 Stunden, Kajaktour gemacht. Wir durften dann tatsächlich auch sogar am Schiff vorbei paddeln. Ja, also richtig im Hafenbecken drin und so, nicht nur irgendwo anders. Ich fand das dann schon, wenn du da unten bist und da auf 5 Meter am Schiff vorbei paddelst, ist schon was Besonderes. Ja? Und ich erinnere mich auch, in Ålesund habe ich wunderbare Bilder im Sonnenuntergang beim Wegfahren. Das sind bei mir zum Beispiel auf dem Fernseher in meiner Playliste von meinen Bildschirmschoner-Bildern drin. Ja.
Also, also wirklich es ist schön. Es ist eine einfach andere Stadt.
Ganz tolles Flair.
Und auch da war ich überrascht beim ersten Anlauf und dachte mir, oh ja, hätte ich jetzt so nicht erwartet, war einfach schön. Genau, also von daher bietet Norwegen trotz ganz, ganz viel Natur und trotzdem so viel unterschiedliche Städte auch, ne, die man angucken kann. Also aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, eigentlich hätten wir noch viel, viel mehr Orte und also wir machen definitiv noch eine Folge und machen dann nochmal unsere Orte, die ehrenhalber auch in unsere gefühlten Top 10 mit reinkommen, auch wenn sie es nicht in die echten Top 10 geschafft haben.
Ja klar, da müssen wir natürlich noch ein bisschen recherchieren. Sicher sind da auch noch der ein oder andere Ort außer, also Nordland ist ja auch noch, wir haben jetzt über England noch gar nicht gesprochen. Da gibt es ja sicher auch wunderschöne Ecken.
Wobei ich ja England auf meiner Hafeninfo-Seite großkompass.de, ich zähle es zu Westeuropa. Ich habe England nicht bei Nordland einsortiert.
Ja, England ist immer so ein bisschen speziell. Also manche Reedereien führen es unter Nordland und manche Reedereien führen es unter Westeuropa. Tatsächlich, wenn ich in meinem Suchprogramm, das übrigens genauso heißt wie deine Seite, wenn ich da drin was suche, dann muss ich nach Nordland suchen, wenn ich dann nach England will.
Wobei man wahrscheinlich fairerweise unterscheiden müsste, ob man England jetzt wirklich die südenglischen Häfen nimmt, die wahrscheinlich tendenziell eher Westeuropa sind, oder ob man jetzt quasi Schottland und Nordengland, was vielleicht zumindest aufgrund der geografischen Höhe schon tendenziell eher wieder Richtung Nordland,
weil es ja auch Westeuropa
dabei ist.
Ja, Westeuropa hätte ich jetzt wahrscheinlich eher die französischen Häfen und vielleicht portugiesischen.
Das wäre der Klassiker. Ja. So, aber wo ich gerade sage, wenn ich gerade Nordengland oft auch bei Island touren, ich meine, Island
haben wir ja auch nicht.
Ja, hatten wir auch nicht dabei. Lag aber daran, dass ich...
Ich war noch nie in Island, ja.
Die Reise war gebucht und wurde abgesagt von AIDA.
Genauso wie
ich hatte schon mal erwähnt. Ja. Und auch wenn ich am Anfang keine Lust drauf gehabt habe, als ich dann die Reise geplant habe im Detail, ich hätte sie so gern gemacht, weil so viele tolle Orte. Ja, ich muss sie also noch machen und berichten, ich sehe es schon.
Da haben wir mal was zu tun. Ja, ja. Jetzt sind wir ja durch.
Ja, heute. Aber halt, nee, ganz durch sind wir noch nicht. Aber was Wichtiges fehlt. Ne?
Und jetzt unser Seemannsgang.
So, aber passend zur Länge der Folge heute ist unser Seemannsgarn auch, oder mein Seemannsgarn, unser Seemannsgarn ziemlich kurz. Und wieder, es zieht sich in der Folge durch, wie man es ausspricht. Also manche sagen Taifun, Typhon. Wir reden vom Signalhorn eines Schiffes, nämlich den, ich sage jetzt mal Typhon. Und wer noch nie eine Kreuzfahrt gemacht hat, stellt euch beim Auslaufen einfach mal vorne irgendwo am Schiff außen hin. Ohren auf Anschlag und lauscht der Dinge, die da kommen.
Oder hört unseren Podcast ganz am Anfang.
Oder das. Ja, also ist übrigens spannend. Also wird ja jetzt nicht nur zur Belustigung der Gäste bei Hafenausfahrten genutzt, sondern ich habe in der Tat auch einmal, und das war echt schwierig, erlebt, es war besagte Nordland-Tour. Ja, es muss morgens 4 oder 5 gewesen sein, durch irgendein Nebelfeld durchgefahren und wirklich alle paar Minuten. Da war mit Schlafen nicht so wirklich viel. Aber ja, es hat natürlich seinen Sinn, um natürlich andere Schiffe zu warnen, vor eben Gefahren durch gegebenenfalls Kollisionen oder so. Und deswegen ist es durchaus wichtig, dass es auch so laut ist. Ne? Sonst macht es ja alles keinen Sinn. Es
hat natürlich Gründe, ja. Stimmt.
Ja, so, jetzt sind wir wirklich durch und haben es in trotzdem wieder fast einer Stunde erst geschafft.
Ja, da schneiden wir diesmal noch was weg. Also diesmal sind wir tatsächlich.
Oh ja, wir haben ein bisschen Material zum Wegschneiden, aber gut, muss ja sonst keiner verraten. Ja, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann wisst ihr, ihr könnt unseren Podcast abonnieren für eben noch spannendere und noch mehr interessante Kreuzfahrtgeschichten und Themen.
Genau, liken und kommentieren, liken, auch bei Spotify zum Beispiel. Genau.
Bewerten. Und warum ist Bewerten so wichtig? Ich meine, das hört man in jedem Podcast. Hier, bewerten. Warum ist das so wichtig? Weil damit werden wir natürlich gefunden. Wenn ein Podcast hohe Bewertungen hat und jemand sucht zum Beispiel nach Kreuzfahrt, dann schaffen wir es vielleicht irgendwann. Nein, wir werden es nicht schaffen, vor Matthias Mohr im Suchergebnis aufzutauchen, aber vielleicht knapp dahinter, und da hilft natürlich jedes Like. Und insofern freuen wir uns aufs nächste Mal und alle Mann von Bord.
Ja. Ahoi!
Wir haben irgendwann in letzter Zeit über Ocean Key, Ocean Key gesprochen, was du ja auch faszinierend fandst. Hast du schon gelesen, was es Neues gibt von MSC?
Eine zweite Insel direkt nebenan.
So sieht's aus. Nämlich für die Yachtclub-Gäste.
Habe ich gelesen, ja.
Ja, also das heißt, das Konzept von Schiff in Schiff wird jetzt noch erweitert um Insel neben der Insel.
Insel neben Insel, ja.
Aber ja, es ist natürlich eigentlich nur konsequent, ne? Wenn man quasi auch den Suitengästen dann eine exklusivere Insel zur Verfügung stellt, wo man dann nicht mit dem Rest des Schiffes sich an den Strand legen muss, auch wenn man schon einen eigenen Strandabschnitt hatte, aber es ist halt eben, ja.
Tja, wenn das Volk kein Brot hat, soll es eben Kuchen essen.
Wobei, ich bin gespannt, ich habe erste Bilder gesehen. Ich meine, das ist ja auch so einem aufgehäuften Sandhügel, bisher nicht sehr viel. Bin gespannt, wie schnell man da Infrastruktur drauf bekommt. Aber okay.
Ja, ist jetzt die Frage, weil Ocean Key ist ja selbst ist ja noch nicht ganz fertig. Da hat ja auch noch ganz viel gefehlt, als ich da war im Januar. Und ich würde erstmal das eine fertig machen, bevor ich das andere anfange. Aber okay, das ist MSC-Sache.
Jeder so, wie er möchte. Na gut, dann mach's gut und wir hören uns.
Bis bald.